Personal und Recruiting. Mein Name ist Norman Lepach und ich bin Geschäftsführer der Persocam GmbH und wir sind heute bei Automotive Thüringen in der 9. Etage. Wir sind also hier schön mit dem Fahrstuhl hochgefahren.
Ich muss jetzt mal fragen, das ist ja nicht die 9. Etage, wie funktioniert hier der Fahrstuhl?
Es ist die 9. Halbetage, weil es gibt ein Alt- und ein Neubau und es sind sozusagen Zwischenetagen. Wenn wir nur den Altbau nehmen, in dem wir uns befinden, ist es die 5. Betrachten wir aber den Neubau dazu, ist es die 9. Halbetage.
Ja, aber es ist schön hoch mit einem beeindruckenden Blick auf den Erfurter Dom. Mhm. Ja, und so möchte ich einfach mal überleiten, denn ich bin nicht allein. Neben mir sitzt der André und der Rico Schmelig.
Ja, dann ich begrüße auch unsere Hörer, freue mich, dass alle wieder fleißig eingeschaltet haben und wir werden uns heute mit dem Automotive-Verband, sage ich jetzt mal, Thüringen unterhalten über das Thema Personal. Wie soll es anders sein? Es geht bei uns um Personal und der Rico ist bei uns heute zu Gast und ich schlage ihm vor, damit die Hörer, die haben ja schon ein bisschen was von dir gerade gehört, wissen, wer du bist, was du machst. Stellst du dich einfach mal ganz kurz vor.
Ja, danke André und auch danke Norman. Ich bin Rico Schmelig, Geschäftsführer des Netzwerks und der Branchenvereinigung Automotive Thüringen. Wir sind ein Netzwerk der Automobilzulieferindustrie, haben derzeit fast 100 Mitgliedsunternehmen. Diese beschäftigen insgesamt 30.000 Mitarbeitende und erbringen einen Gesamtumsatz pro Jahr von 4,4 Milliarden Euro. Damit sind wir nach dem Handel in Thüringen die umsatzstärkste Branche und wir beschäftigen uns mit allen Themen, die rund um das Automobil zu tun hat. Auch natürlich Fragen des Personals, aber vor allen Dingen auch um die Frage Zukunft Automobil. Wo steuert das hin? Wie entwickelt sich das Produkt Automobil in der Zukunft?
Ja, wie entwickelt es sich denn? vielleicht fange ich mal etwas konkreter an mit einer Frage. Wir haben das im Vorgespräch schon kurz angerissen. Es war jetzt auch gerade auch während Corona-Zeiten, wo es um Kaufprämien ging, gab es ja ein Statement von euch, dass ihr nicht dafür seid oder dass ihr das nicht für ideal haltet. Wie kommt der Automotive das Automotive-Netzwerk Thüringen dazu zu sagen, ja, aber nee?
Ganz einfach, wir haben die Mitglieder oder unsere Unternehmen gefragt, wie stehen sie zu einer Kaufprämie Automobil, und es kam raus, dass 54% diese Kaufprämie ablehnen, der befragten Unternehmen. Also eine Mehrheit der Zulieferunternehmen war gegen eine Kaufprämie Automobil. Die Sachsen haben die gleiche Umfrage gemacht, dort kam exakt das gleiche Ergebnis raus. Und das hat uns dazu veranlasst, mit dem sächsischen Netzwerk zusammen ein Positionspapier zu erarbeiten mit aus unserer Sicht sinnvollen Impulsen zur Belebung der Konjunktur in der Automobilindustrie. Die Kaufprämie wäre letztendlich nicht bei der Zulieferindustrie angekommen, denn diese Kaufprämie sah auch vor, dass das bereits für hergestellte Autos in Frage käme, die also irgendwo auf der Piste stehen und verkauft werden wollen. Es wäre nie bei der Zulieferindustrie angekommen, es wäre nicht mehr gewesen als eine Rabattzeile beim Händler im Angebot.
Okay. Im Zusammenhang damit hatte ich in der Recherche gelesen, dass das Thema Elektromobilität in Thüringen auch relativ groß geschrieben wird, also bei der Zulieferindustrie. Und zwar, die Zahl sind, glaube ich, 71%. Ja. Der Unternehmen haben schon Aufträge in diesem Bereich. Ist das was, wo du sagst, da geht es hin, das wird auch die Zukunft, gerade für die Thüringer Industrie? Und dann würde ich zum Thema Personal, wie sieht es denn da mit Personal aus? Weil das ist ja mit Sicherheit ein bisschen anders als die klassische Herstellung von Teilen und Materialien für die Autoindustrie.
Ja, wir wissen aus sehr gesicherten Daten, dass die Elektromobilität ein Wachstumsmarkt darstellt und dass vor allen Dingen auch die Elektromobilität trotz Corona ein Wachstum darstellt. Das heißt, wir werden 2020 mehr E-Fahrzeuge hergestellt haben als 2019, trotz Corona. Das wissen wir bereits jetzt. Und das heißt natürlich, dass die Aufträge für dieses Segment auch weiterhin stabil bleiben und auch im Wachstum inbegriffen sind. Und wir sind in Thüringen da teilweise sehr gut aufgestellt bei diesem Thema. Wir haben die Firma Bosch in Eisenach, die sich mit der 48 Volt Hybrid Batterietechnologie beschäftigt, Produkte dafür herstellt. Wir haben die Neuansiedlung von CATL, einem der größten Batteriezellfertiger der Welt. Die Firma Marquardt, die sich daneben angesiedelt hat im Bereich der Batteriemanagementsysteme und jetzt jüngst auch das Batterieinnovations- und Technologiezentrum des Fraunhofer IKTS aus Hermsdorf mit einer Außenstelle in Arnstadt. Das heißt, hier entsteht auch ein neuer Wertschöpfungskern E-Mobilität. Und nicht umsonst, wenn man jetzt auch Zwickau sieht mit dem VW ID3 und dem ID4, das größte Mehrmarkenwerk von VW, Tesla, die Ansiedlung in Grünheide in Brandenburg. Also der Osten Deutschlands wird auch zum Zentrum der E-Mobilität.
Das klingt ja erstmal sehr gut und sehr spannend. Aber jetzt kommt es halt zu dem, ich will nicht sagen kritischen Thema, aber es ist ja so, dass ich glaube 40%, 39% sehen das ja als einen wichtigen Faktor, den sie kritisch bewerten, in der Zulieferindustrie an, Personal halten, weiterentwickeln. Wir hatten das auch im Vorgespräch. Es muss sich da ja auch was tun, weil sich Technologie ändert und vor allen Dingen auch natürlich neues Personal gewinnen. Und das auch noch in Zeiten von Corona. Vielleicht kannst du, es ist natürlich sehr komplex, vielleicht kannst du so einen Abriss geben, wie war denn die Situation vor Corona da schon und wie hat Corona natürlich auch Einfluss genommen und was muss dann jetzt passieren? Oder was wünscht ihr euch, was
passiert? Also die Bewältigung der Folgen aus der Corona-Pandemie, das wird die Unternehmen noch lange Zeit beschäftigen. Das ist vor allen Dingen auch im Bereich der Liquiditätssicherung. Weil das durch die Umsatzausfälle auch dazu geführt hat, dass viele Investitionen, die geplant waren, nun auch erstmal in Frage gestellt werden. Im Moment wird sehr viel geschoben, gestrichen, geschüttelt und gerührt. Und es sind nur noch erfolgskritische Projekte, die im Moment auf den Weg gebracht werden. Aber um auf das Thema Personal zu sprechen zu kommen, wir wussten auch vor Corona schon, dass im Zuge dieses E-Mobilitätstrends, und es ist ja nicht nur der Antrieb in der E-Mobilität, es ist das Thema autonom, es ist vernetzt, es ist Shared Mobility Services, also es wird vor allen Dingen auch alles elektrifizierter. Mhm. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, dass bevor dieser Trend zur E-Mobilität kam, der konventionelle Antrieb vor allen Dingen auch mit Personal auch umgesetzt wurde, das im Bereich der Metallindustrie unterwegs war. Also die klassischen Metallberufe, Zerspanung, Erodierer, also alles, was mit Metallbearbeitung zu tun hat. Aber ein elektrifiziertes Fahrzeug braucht eben vor allen Dingen auch Komponenten in der Elektrik und Elektronik. Da redet man über Hochvolttechniker zum Beispiel. Und was wir wissen, ist, dass der Bereich Antrieb ja einem großen Risiko unterworfen ist, weil die Anteile des Verbrennungsmotors Stück für Stück sinken und die Anteile eines Elektromotors Stück für Stück steigen. Und damit hat man eben auch andere Anforderungen an das Personal. Man braucht also in Zukunft mehr die Elektriker, die Elektroniker, die Mechatroniker, also die Verbindung aus der Mechanik, der Elektronik und der Software. Und deswegen ist im Moment ein großes Thema, weil wir wissen, das eine Segment hat sinkende Absätze und das andere Segment hat steigende Absätze. Wie schaffe ich es, mein Bestandspersonal hin auf diese neuen Anforderungen zu qualifizieren? Also wie mache ich aus einem Eisenschmieden einen Softwareschmieden? Die große Frage, mit der wir uns beschäftigen, bezogen auf das Bestandspersonal. Was das die Neugewinnung oder die Fachkräftegewinnung von Neupersonal angeht, da wissen wir auch aus unserer tiefen Analyse von 2018, dass auch der Fachkräftemangel zur eigentlichen Wachstumsbremse führt. Weil auch Unternehmen, wir sagen immer, wir schlagen immer eine Schablone auf die A4 und die A9. Und wenn Sie da 50 Kilometer nördlich-südlich der A4 gehen und auch in der A9 50 Kilometer östlich und westlich, da werden Sie auf Unternehmen treffen, die auch damit zu tun haben, Personal A zu finden und B auch es in den Regionen, abgelegeneren Regionen zu halten. Ja. Und das ist der Punkt, wie gestaltet man Arbeitsplätze und wie sieht überhaupt Arbeit der Zukunft aus? Wenn alles digitaler wird und digitalisierter, dann ist natürlich auch die Frage, ob die Mitarbeitenden ständig per Präsenz vor Ort sein müssen oder ob man die ein oder andere Tätigkeit auch von zu Hause wahrnehmen kann. Wir wissen aber auch, und das darf man den Tatsachen sich nicht verschließen, ein Auto baut man auch nicht im Homeoffice. Also es wird natürlich auch immer Personal geben, das vor Ort in den Firmen unterwegs sein muss. Ja. Aber wir werden nach Antworten suchen, wie man Arbeit der Zukunft auch gestalten kann.
Aber Norm, wie erlebst du denn das? Gerade Industrie, muss ich die Unternehmer schaffen, also die, ich sag mal, das HR und vor allen Dingen auch die Geschäftsführer, müssen die sich darauf einstellen, bei der Suche nach diesen, sagen wir mal, anderen Mitarbeitern im Automotive-Bereich auch neue Wege zu gehen? Oder sagst du, man ist da schon auf einem guten Weg, man muss jetzt natürlich ein bisschen zusehen, dass man die Leute abholt mit den richtigen Themen?
Wie ist das? Ich glaube, die ganze Branche befindet sich in einem absoluten Umbruch. Also so, dass sich die Unternehmen jetzt selber die Frage stellen, ist das Produkt, was ich gerade herstelle, auch zukunftsfähig? Ist das auch noch in der Zukunft das, was abgenommen wird, sind die Verbindungen zu einem Lieferanten. sinnvoll, wo ich vielleicht nur einen Teil für ein Unternehmen herstelle, wo die Frage steht, schafft denn das Unternehmen, wo ich zuliefere, zukünftig auch den Sprung in die neue Welt des Automotives. Insofern würde ich sagen, ist im Moment sehr viel Unsicherheit. Mhm. Diese Unsicherheit ist verbunden mit einer anhaltenden, mit dem Trend, dass Fachkräfte gesucht werden, und wenn Corona vorbei sein soll oder man Instrumente gefunden hat, wie man diese Pandemie eindämmt oder mit ihr lebt, dann glaube ich, ist der Wachstum ungebrochen. So, und das in Kombination mit dem sich verändernden Markt, glaube ich, müssen sich Unternehmen heute schon mit dem Thema sehr stark auseinandersetzen, wie sie Anreize schaffen, um das Personal zukünftig zu finden, weil ich glaube, es wird dann sehr viel Personal gebraucht und es wird sicherlich Personal benötigt in Berufszweigen, die man heute noch gar nicht so kennt. Also vielleicht auch genau die Kombination aus bisherigen Berufen mit dem technischen Verständnis von Software, Elektronik und anderen Dingen. Also ich glaube ganz klar, es ist jetzt die richtige Zeit, sich damit noch verstärkt auseinanderzusetzen.
Jetzt hat der Rico schon angesprochen, es muss natürlich auch das Bestandspersonal Stück für Stück umgeschult werden. Wie siehst du das? Ist das Engagement, was du in deiner Berufspraxis erlebst, ist das ausreichend? Hast du vielleicht einen Tipp, woran Unternehmen jetzt denken sollten und wie sie das angehen sollten?
Erzähl mal. Also ich denke, dass wenn die Möglichkeiten bestehen von der Kapazität, sollte man jetzt strategisch denken. Das ist so mein kleiner Appell, dass man einfach nicht nur sagt, okay, wir haben das heute und das ist und die Lösungen müssen jetzt sofort greifen, sondern wenn es möglich ist, sollte man tatsächlich jetzt in die Zukunft schauen und dafür die richtigen Entscheidungen treffen oder auch vorbereiten. Insofern ist das jetzt vielleicht der Moment, wo man antizyklisch sagt, eigentlich habe ich jetzt ein Riesenproblem, die Absätze sind nicht so, ich habe Sorgen vielleicht, um das Unternehmen überhaupt weiterzuführen und nicht in die Insolvenz zu führen. Aber das ist genau die Zeit, die eigentlich auch verwendet werden muss, um die richtigen Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Also insofern ist die Frage nicht ganz so einfach zu beantworten. Ich glaube, es ist unheimlich viel Potenzial auch für denjenigen da, der jetzt sich darum Gedanken macht. Aber es ist für mich schwer einzuschätzen, zu sagen, sind denn die Unternehmen jetzt schon so weit? Ich habe das Gefühl, dass sie sich damit auseinandersetzen, aber ob das Engagement reicht, das werden wir sehen in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren.
Vielleicht kann ja Rico da was aus der Praxis erzählen. Wie nimmst du denn wahr? Ist also gerade dieser Weiterbildungsgedanke, man will ja die bestehenden Mitarbeiter halten. Hast du das Gefühl, dass von euren Mitgliedsunternehmen da Impulse kommen? Oder ist das noch ein bisschen zögerlich, weil natürlich auch ein bisschen Verunsicherung da ist? Wie viele Mitarbeiter muss ich schulen? Wie schnell muss das gehen? Was muss ich schulen? Ne? Also woraufhin qualifiziere ich denn die Leute weiter? Gibt es da schon eine Erkenntnis oder sagst du, das ist noch Teil der Arbeit und Strategie?
Ja, genau, ist Teil unserer Arbeit und Strategie. Ist ein sehr differenziertes Bild, was wir feststellen. Es gibt teilweise Unternehmen, da macht der Produktionsleiter die Personalplanung. Das halten wir für kritisch. Denn ich natürlich, wenn eine neue Maschine beschafft wird und dann sage ich, der eine Mitarbeiter oder Mitarbeitende macht das jetzt, dann beschäftigt sich der damit. Aber damit ist es eben auch noch nicht getan. Was wir auch, wo wir hindenken, ist, wir bei diesem ganzen Umbruch, auch wie es der Norman gesagt hat, das spüren wir schon und die Unternehmen natürlich auch. Und das führt auch teilweise auch zu einer Verunsicherung in der Belegschaft. Ist mein Arbeitsplatz morgen noch da? Ist er nicht da? Muss ich mich vielleicht im Alter von 40, 50 oder mit Ende 50 nochmal komplett auf was Neues einstellen? Und diese Verunsicherung aber auch zu moderieren, die Menschen mit an die Hand zu nehmen, weil es geht nur mit den Menschen. Das ist ein Punkt, bei dem wir feststellen, es wird in Zukunft sicherlich auch in den Unternehmen Seelentröster brauchen. Wir sagen dazu Ingenieurpädagogen. Also Personen, genau, das ist die Verschränkung von zwei fachfremden Disziplinen, aber es gibt Unternehmen, die das bereits machen, weil diese Menschen genau dann durch das Unternehmen gehen und erklären, warum jetzt das schon wieder sich ändert, warum das ein neuer Inhalt wird und einfach mit den Menschen im Gespräch bleiben, zusammen mit der Geschäftsleitung, mit den Betriebsräten. Und das ist ein Punkt, mit dem wir uns auch zukünftig beschäftigen wollen. Kompetenzentwicklung wird nur mit den Menschen gehen. Man muss die Bereitschaft muss da sein. Und das geht nur durchs Gespräch, durch Kommunikation.
So eine Stelle also vorzuhalten und den Mitarbeitern anzubieten, ist ja durchaus ein netter Anreiz. Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Du hast vorhin gesagt, es gibt natürlich auch viele Betriebe, die in sehr ländlichen Regionen sind und wo neben Infrastruktur natürlich halt auch zusätzliche Anreize nötig sind, um die Leute zu binden, aber auch natürlich überhaupt dorthin zu holen. Kannst du mal einen Einblick geben, was dir in deiner Verbandsarbeit aufgefallen ist, was die Unternehmen anbieten, tun, welche Innovationen sie entwickeln, damit sie Leute auch in ländliche Regionen ziehen?
Ja, genau. Da gab es verschiedene Aktivitäten, auch entlang in dem Bereich Brotterode Inselsberg, aber auch im Bereich Neuhaus am Rennweg, weil man sich dessen bewusst war und natürlich auch ist. Und da gab es auch Ideen, Vorschläge, so Unternehmerbusse einzurichten, also die eine fest vorgeschriebene Route fahren, der Unternehmen in der Region, sodass Pendlerinnen und Pendler rechtzeitig früh zur Arbeit kommen und Nachmittag wieder abgeholt werden können. Das ist aber auch leider gescheitert, muss man sagen. Die Unternehmen waren bereit, die Hälfte da einzuzahlen und die Hälfte hätte vom ÖPNV kommen sollen. Das heißt, natürlich ist hier auch die Frage nach der verstärkten intraregionalen Mobilität gestellt. Das heißt, wie kann Industrie oder Wirtschaft in Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand neue intraregionale Mobilitätsangebote stricken und umsetzen, damit Mitarbeitende zu ihrer Arbeit kommen. Also natürlich sind hier Kommunen gefragt, die öffentliche Hand, das Land, in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Die Wirtschaft will, die ist bereit, die ist auch bereit, ihren Teil dazu zu leisten. Die Frage ist, was kann man tun, um auch von anderer Seite, von öffentlicher Hand auch noch den einen oder anderen Unterstützungsleistung dafür zu bekommen.
Ja, lass uns da mal einen kurzen Abschnitt machen. Ich würde dann noch gern zurück zu den Anreizen kommen. Was wünscht ihr euch denn von der Politik? Ihr seid ja eine Interessensvertretung. Was sind denn da so Impulse, die ihr weitergeben würdet, wenn ihr sagt, dass es zum Beispiel von Seiten der Kommunen gescheitert vom ÖPNV? Was wären weitere Punkte, wo du sagst, das ist wichtig?
Ja, also Thema außerhalb der Personalpolitik ist Energiepreise. Wir haben teilweise mit die höchsten Energiepreise. Das ist nun mal bei einer Automobilindustrie, die energieintensiv ist, ein Dauerthema. Also welche Möglichkeiten gibt es, um auch hier Entlastungen herzustellen? Das Thema Gewerbesteuerhebesätze ist teilweise auch, haben wir mitgeteilt bekommen, weil das auch zwei Punkte sind, Energiepreise und Gewerbesteuerhebesätze für Werkserweiterungen oder auch Neuansiedlungen. Das heißt, diese Rahmenbedingungen, auf die ja auch die öffentliche Hand unmittelbar Einfluss nehmen kann, das wäre sicherlich auch etwas, wo die Kostenseite entlastet wird, weil im Moment auch durch Corona werden ja auch nahezu täglich immer wieder auch Verluste mit vorgetragen und damit muss man die Kostenseite einfach wegräumen. Und da ist natürlich das Thema Steuerlast und auch Energiepreise definitiv etwas, was für die Unternehmen wichtig wäre, hier eine Entlastung für die nächsten Jahre auch herzustellen, um wieder Sand unter den Kiel zu bekommen.
Habe ich dann nicht verstanden, besser als eine Kaufprämie quasi.
Die kommt halt nicht an. Die Kaufprämie geht an die Hersteller. Mhm. Ja. Die Zulieferindustrie sieht von einer Kaufprämie nichts, gar nichts.
Also wenn diese Impulse da anzusetzen, das haltet ihr auf jeden Fall für sinnvoller. Ja. Weil es zum Beispiel auch Arbeitsplätze schafft und natürlich auch die Möglichkeit bietet, sagen wir mal, in Regionen, wo es strukturschwach ist, halt einfach neue Arbeitsplätze anzusiedeln, um die Region auch zu stärken.
Ganz genau. Denn ohnehin ist die Kaufprämie Automobil, die wird eins nicht verhindern. Und das ist nämlich, weil ja auch die Stimmung in der Branche aktuell auch eine Frage war, die ist ja mit Sorgen in dreierlei Hinsicht gekennzeichnet. Und die erste große Sorge ist und bleibt der Preisdruck. Die Verhandlungen wenn man jetzt Teile zuliefere, ist, zu welchem Preis man seinen Teil an den Hersteller liefert. Und dieser Preisdruck, der ja immer weiter zunimmt und immer billiger und immer schneller, den löst auch keine Kaufprämie Automobil. Der erste Punkt, die zweite Sorge ist die Planungsunsicherheit. Wir leben in einer Zeit, in der Finanzplanung so schwer geworden ist, weil es wie so ein Wellental, also es gibt Berge und Täler, alle zwei Wochen geht es mal hoch, dann geht es wieder runter, dann geht es wieder hoch, weil die Abrufzahlen immer knapper werden. Das heißt, sie kriegen eine halbjährige Planung, die ist aber nicht verbindlich. 4 Wochen vorher kriegen sie dann so eine Grobeinschätzung, was kommen könnte, auch noch nicht verbindlich und der verbindliche Abruf kommt 2 Wochen vorher. Planungsunsicherheit, ein Riesenthema, was Sorge bereitet. Und der dritte Punkt, die Neuprojektvergabe, die stockt. Das heißt, was für neue Produkte, für neue Automobile werden jetzt in den nächsten Monaten wirklich auch kommen und an die Zulieferindustrie per Abrufe gegeben?
Vielleicht mal eine kritische Frage, die kannst du auch vielleicht sagen, nö, da kann ich nicht sagen. Hat da ein bisschen die, ich sag mal tatsächlich, die Automobilhersteller, haben die da so ein bisschen das Thema Elektromobilität auch, ich sage das jetzt ganz kritisch, verschleppt, weil wir ja sehen, Tesla kommt jetzt sogar hier nach Deutschland, ist da Vorreiter, wurde vorher von den Großen und übrigens auch den deutschen Herstellern ausgelacht und nicht so als Wettbewerb wahrgenommen. Ist das jetzt so ein Punkt, wo ihr sagt, Jetzt ist aber der Zeitpunkt, jetzt müssen wir daran, wir müssen an diese Punkte, die du gerade genannt hast, ansetzen. Also ihr müsst da auch der Zulieferindustrie ein bisschen Luft lassen, sonst sieht es hier zum Schluss nicht gut aus für die deutsche Autoindustrie. Eine der, ja, sagen wir mal, Standpfeiler der deutschen Wirtschaft.
Also die Bewertung, dass die Hersteller ein Stück weit die E-Mobilität verschlafen haben, die kann man vielleicht so erklären, das ist natürlich eine harte Bewertung, aber dass die E-Kapazitäten dieses Jahr ausgelastet sind. Also sie können aktuell zwar ein E-Fahrzeug bestellen, aber sie kriegen dieses Jahr keins mehr. Das heißt, die Erhöhung der Kapazitäten für E-Fahrzeuge, das wurde sicherlich in der Intensität unterschätzt. Da hätte man sicherlich die Kapazitäten höher planen können, als man getan hat. Das ist der erste Punkt. Und zum Thema Tesla. Tesla wird dieses Jahr mehr E-Fahrzeuge, reine E-Fahrzeuge verkaufen als VW, BMW und Daimler zusammen. Also man darf die nicht unterschätzen und man darf das Thema Hochlauf-E-Mobilität auf gar keinen Fall unterschätzen. Und ja, die Zulieferindustrie, die braucht natürlich auch ihre Zeit, um sich auf diesen Wandel einzustellen oder mit dem Wandel zu leben und damit umzugehen. Und wir wissen aber auch, dass das Tempo, mit dem der Strukturwandel Automobil zuschlägt, in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit vollzogen wird. Also die letzten 100 Jahre Automobil, wo die Entwicklung ja immer so schrittweise und stufenweise und die können Sie abhaken. Das Tempo ist zigfach schneller geworden. Mhm. Und jetzt erleben wir auch, dass die Innovationsgeschwindigkeiten aber auch im Automobil unterschiedlich sind. Die Innovationsgeschwindigkeit im Digitalen ist viel schneller als die Innovationsgeschwindigkeit einer Karosserieentwicklung. Ja. Und die Abbildung dieser verschiedenen Innovationsgeschwindigkeit in einem Produkt, das spürt die Zulieferindustrie. Gleichwohl wir aber auch wissen, dass unsere automobile Zulieferindustrie in Thüringen nicht den Druck verspürt, den die Hersteller verspüren. Mhm. Denn wir wissen auch, dass die Mehrheit der Unternehmen bei uns den Umsatzanteil Automotive bei 30-85% hat. Also nicht alle Unternehmen haben 100% Umsatzanteil Automotive. Mhm. Wir sind teilweise auch sehr breit aufgestellt. Medizintechnik, Ernährungstechnik, Luft- und Raumfahrttechnik, Automobiltechnik, Kunststofftechnik. Also es ist auch teilweise sehr breit gefächert, deswegen verspüren wir einen anderen Druck. Ich habe das gerade versucht darzustellen mit den verschiedenen Innovationsgeschwindigkeiten. Mhm. Gleichwohl, natürlich müssen wir uns auch darum kümmern. Ja.
Okay, es ist ein super spannendes Thema, aber lass uns mal zurück zu den Anreizen kommen. Was sind so, wo du sagst, okay, du bist ja wahrscheinlich auch öfter in Unternehmen unterwegs, was sind so die Anreize, die dir im Gedächtnis geblieben sind, was Unternehmen hier bieten, damit sie eben Mitarbeiter gewinnen und vor allen Dingen auch halten können? Also man unterschätzt ja mal das Thema Mitarbeiterbindung. Was ist dir da aufgefallen, was sie Gutes, Tolles machen?
Ja, also Geld ist sicherlich nicht der treibende Faktor. Auch wenn natürlich Löhne immer gerecht gestaltet werden müssen, unbenommen. Aber das ist die Frage, hat der Mitarbeitende früh, wenn er aufsteht, Bock auf Arbeit zu gehen? Mhm. Bock auf das Umfeld, Bock auf das Produkt sicherlich auch, Bock auf den Arbeitsplatz. Ist der modern ausgestattet? Habe ich eine hohe Arbeitssicherheit? Habe ich einen guten Austausch, Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich mich auf Augenhöhe unterhalten kann? Also das gesamte Umfeld, was angenehm und auch so gestaltet werden sollte, sodass man Lust hat, auf Arbeit zu gehen. Mhm. Ja, das ist vor allem diese Motivation von innen heraus. Und natürlich auch ist der Arbeitsplatz, ist er auch sicher, fühle ich mich da sicher? Also, dass man alle diese eher weicheren Faktoren, dass die eine unwahrscheinlich große Rolle spielen.
Ja. Okay, gibt es was, wo du sagst, haben die Unternehmen im Verband noch Nachholbedarf? Ganz unkritisch, aber man kann ja darüber reden, vielleicht gibt es ja das eine oder andere, wo du sagst, das würden wir uns als Interessenvertretung wünschen, dass das die Mitglieder ein bisschen beherzter umsetzen.
Natürlich ist klar, dass ein Unternehmen, das, wir sagen immer, Build-to-Print macht, also sie kriegen eine Skizze und dann baut es mal. Dass es natürlich auch oftmals, also bei diesen hohen Stückzahlen darum geht, schnell viel Stückzahl bitte in den LKW und dann weg damit. Dass aber auch eine gewisse Personalentwicklungskompetenz in Fertigungsstandorten zum Beispiel mit bedacht werden sollte. Das ist nicht immer leicht im Alltag. Mhm. Ja, Ich habe das Thema schon, Preisdruck. Operationales Geschäft, also schnell hohe Stückzahlen, dann das ganze Thema Audits, dann kommt noch eine Betriebsprüfung, dann kommt der Rechnungshof und so, jeder will irgendwas an. Dass man mal trotzdem darüber nachdenkt, wie kann ich mein Personal, die Kompetenzen, die ich am Standort habe, nutzen, und weiterentwickeln für die Produkte der Zukunft, dass ich diesen Gedanken nicht außer Acht lasse. Das passiert teilweise und jetzt kommt auch ein Verein wie Automotive Thüringen ins Spiel. Was kann man eben in der Klammer im Verbund tun, um die Kompetenzen gezielt auch zu kommunizieren und zu sagen, guckt mal her, so Benchmarking, dass der Standort macht es so, wollt ihr nicht von dem lernen. Also voneinander und miteinander lernen.
Das heißt, ihr vernetzt dann auch die Unternehmen untereinander, dass Kompetenzen gebündelt werden.
Ganz genau, im Benchmarking gegen von miteinander. Und das betrifft eben auch Produktionsprozesse zum Beispiel, Visualisierungen in der Produktion, aber auch das Thema Personal. Und dem wollen wir uns verstärkt widmen mit sogenannten Weiterbildungsverbünden, wo man voneinander und miteinander lernt, um vielleicht die ein oder andere Idee auch bei sich umsetzen zu können. Weil wenn ich ein Unternehmen, wenn ich weiß, wir haben durchschnittlich in der Betriebsgröße in Thüringen 238 Beschäftigte im Durchschnitt, dann weiß ich doch, natürlich ist es, dass eine Aktiengesellschaft mit 60.000 Beschäftigten, ja gut, da ist natürlich die Frage, was kann ein Mittelständler mit 60 Beschäftigten von denen lernen? Ja, na klar, das ist vielleicht etwas schwieriger im Vergleich. Aber wenn ich die Betriebsgrößen matche, und da haben wir eben wirklich sehr viele Unternehmen, die man anhand der Anzahl der Beschäftigten und sicherlich auch anhand des Produktspektrums, in dem man unterwegs ist, matchen, dann versuchen wir, die zusammenzubringen, sodass man voneinander lernen kann.
Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich finde, das ist eine schöne Sache. Letztes Themengebiet, eines meiner Lieblingsgebiete, Thema Ausbildung. Ist ja auch durch Corona nicht gerade einfach geworden. Aber wie sieht es grundsätzlich aus in der Industrie? Ist es ein Thema bei euch? Und ist das ein Thema, was gut funktioniert? Oder ist es ein Thema, wo auch ihr sagt, ist ja jetzt bei vielen so, da haben wir unsere Schwierigkeiten, da müssen wir gucken, dass da in Zukunft nicht leerlaufen.
Also es ist auch bekannt, dass auch trotz Corona der Trend anhält, mehr Lehrstellen verfügbar als Bewerberinnen und Bewerber vorhanden sind. Und das wird auch so weitergehen. Das war ja vor einigen Jahren noch umgedreht. Und es ist so, dass das auch, also es gibt Unternehmen, die haben teilweise so hohe Vakanzen, finden kaum Leute und die gefunden werden oder die kommen, die auch in der Qualität auch für so einen Beruf vorzubereiten. In Soft Skills auch, in den mathematischen Grundoperationen zum Beispiel. Das ist natürlich so, dass wir auch oft mitgeteilt bekommen, also das sagen nicht wir, sondern das ist aus vielen Gesprächen, dass die Abgängerinnen und Abgänger von Schulen auch natürlich in der Ausbildung nochmal ein Stück weit eine Schnellbesoldung bekommen müssen in dem einen oder anderen Themenbereich. Mhm. Also auch Betriebe sehen sich auch immer mehr mit dem Problem konfrontiert, die Auszubildenden bestmöglich auf den Beruf vorzubereiten, dass eben auch die Prüfungen am Ende bestehen. Und da ist wirklich auch sehr viel Erfahrung gefragt, auch von denen, die Ausbildung durchführen, aber auch an den Berufsschulen, den Bewerberinnen und Bewerbern auch eine Perspektive zu geben in einem Beruf, der Spaß machen kann. Und da zählt eben nicht nur rein, der Ausbildungsinhalt, sondern auch vor allen Dingen das Umfeld, in dem man sich bewegt. Und bei dem Trend, wenn der weiter anhält, ist es so, dass man mit den Leuten, die noch da sind, eben das Bestmögliche auch machen sollte, rausholen sollte.
Ja. Gibt es da auch Wünsche, Forderungen ist immer so ein hartes Wort, aber so Wünsche an die Politik, was eventuell gemacht wird? Ich meine, es gibt viele Initiativen, die über Ausbildung aufklären, aber es hat ja auch einen Grund, warum das bei der Zielgruppe nicht so gut ankommt, also warum das nicht so abgenommen wird. Habt ihr da Wünsche, wo ihr sagt, okay, das ist wirklich notwendig,
dass es getan wird? Naja, die Frage immer nach der Durchlässigkeit von Bildungswegen, nicht nur von im Bottom-up, sondern eben auch nach in Diagonal, also nach rechts und links, dass der Ausbildungskörper in alle Richtungen hin atmet. Was meine ich damit? Dass man auch in der Gestaltung von Ausbildungswegen und Abschlüssen auch mitdenkt, dass wenn Personen sich dadurch eine Ausbildung, durchgequält haben, am Ende stehen, trotzdem auch die Möglichkeit besteht, vielleicht mit dem einen oder anderen Add-on noch der Person zu sagen, pass auf, du hast jetzt zwar den Abschluss X, Aber du hast noch ein kleines Add-on, was dir die Möglichkeit gibt, vielleicht schon mal auch ein Stück weit höher zu denken oder in andere Bereiche hinein. Die Berufe werden anspruchsvoller. Wir hatten vorhin das Thema Digitalisierung angesprochen. Sie werden auch digitaler. Also wie kann ich auch Mitarbeitende befähigen, dass sie theoretisch schon in der Lage sind, in andere Richtungen später auch einmal zu gehen? Dass man das mitdenkt in der Gestaltung von Abschlüssen und Ausbildungswegen.
Also quasi eine Weiterbildungsvorbereitung, ja, weil sie einfach zum Dauerthema wird, ja, für Beschäftigte.
Ja.
Sehr schön. Norman, so, es ging wieder so schnell, aber unsere Zeit ist wieder. Hast du also noch eine Frage, wahrscheinlich tausend
Fragen, die das Zeitfenster definitiv sprengen. Ich freue mich, dass es eigentlich bestätigt wurde, was ich gedacht habe, dass es Innovation eigentlich hier großgeschrieben ist, dass die Veränderung nicht nur gedacht wird, sondern auch, naja, als Notwendigkeit verstanden wird. Ich freue mich auch, dass es so eine Initiative gibt, die das bündelt, denn da werden Kräfte gebündelt, die halt der Einzelne vielleicht nicht schafft, auch umzusetzen. Und insofern blicke ich für Thüringen recht positiv in die Zukunft, weil wenn sich was verändert, verändert sich vielleicht auch was Großes mit. Und ja, wir sind da, glaube ich, auf einem guten Weg im Automotive-Bereich in die Vorreiterstellung einzunehmen.
Ach, das sehe ich auch so. Also ich habe so ein bisschen rausgehört, Thüringen könnte ja tatsächlich es schaffen, mit in die Vorreiterposition zu springen. Und das freut mich sehr, weil ich tatsächlich auch glaube, dass das was ist, was zukunftsfähig ist. Rico, wir bedanken uns für deine Zeit und für den Input und das sehr angenehme Gespräch. Und ich hoffe schon fast, dass wir noch irgendwie bei dem Thema noch was zusammen machen. Ich finde das super spannend. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern. Das war wie immer ein